Wissenschaftsgespräche. In Napfgesprächen. Wir sind wieder da, der Joe und das Sabine.
Wag dich nicht, ja!
Genau. Ich habe drei Sätze mitgebracht. Sag mir, wie oft hast du diese Woche das schon gehört?
Na, dann schieß mal los.
Rohfütterung macht den Darm gesund. Du musst nicht lachen. Probiotika repariert die Verdauung. Und Trockenfutter zerstört die Darmflora.
Ja, ich lache, weil alle drei mehrfach. Joe, das ist doch nicht normal, oder?
Genau. Deswegen machen wir auch heute diese Folge. Mikrobiom ist inzwischen, ja, kann man sagen, ein Werbewort. Nicht nur inzwischen, sondern ein starkes Werbewort. Ja. Ne? Bei den Rohfutteranbietern genauso wie bei den Probiotika-Herstellern.
Ja, das geht gut. Und das ist das Verrückte. Ne? Die Forschung gibt's wirklich. Es wird gemessen, es gibt Zahlen. Die sind nur nicht so eindeutig, wie das auf den Etiketten oder in der Werbung klingt.
Genau. Ich habe mir die Untersuchungen der letzten 8 Jahre einfach mal angeschaut, ja. Und ich sage euch gleich zu Anfang, was dabei rauskommt. Ja?
Na, mach einfach.
Okay. Los. Also, Rohfütterung verändert den Darm messbar. Ob das gut ist, steht in keiner Studie. Also wenn du Studien dazu durchliest, wirst du das immer wieder feststellen. Ja, es steht in keiner Studie, dass jetzt irgendwie messbar es den Darm verändert.
Ja, und das ist unbequem, gerade für mich, denn ich rechne ja einfach jeden Tag Rationen durch.
Okay, also wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Hund und Katze, ganz einfach wie immer. Okay, bis gleich.
Okay.
Gut, fangen wir ganz vorne an. Darmflora, Mikrobiom, Metabolom. Kriegst du sie auseinander?
Na also, ja. Also die Darmflora, das ist der alte Begriff. Die Bakterien im Darm, mehr steckt da nicht hinter. Oder beziehungsweise drin, ist besser gesagt. Das Mikrobiom ist größer. Da geht es um alle Mikroorganismen und um ihr Erbgut. Und das ist das, was im Labor tatsächlich sequenziert wird.
Und dann gibt's noch, das hört sich so ähnlich an wie so ein riesengroßer Hai, Metabolom. Nein, der heißt ja anders. Aber. Und das Metabolom, was ist das denn?
Ja, das ist das, was die Bakterien herstellen. Wissen wir ja, ne? Kurzkettige Fettsäuren und umgebaute Gallensäure und Vitamine.
Also einmal, wer da ist, ja, und einmal, was er macht. Ja, genau so.
Genau so kann man sagen.
Wir können ziemlich gut messen, wer im Darm sitzt, also was da genau drin sitzt. Wir können schlecht sagen, was das für das Tier bedeutet. Und übrigens gibt es nicht nur so diese bekannten, 5 oder 10, vielleicht sogar 20 Bakterienstämme. Wie viele Bakterienstämme hat der Hundedarm? Weißt du das?
Nö.
Über 980. Die 980 Stämme befinden sich aber nicht alle gleichzeitig in einem Hund. Es handelt sich um einen Gesamtkatalog aus 501 Kotproben von 107 Hunden. Weitere 47 Hunde dienten der Validierung. Die 240 Kernarten deckten in der Validierungsgruppe zusammen mehr als 80% des Mikrobioms ab.
Alter Schwede.
Krass, ne?
Ja.
Und immer wieder hörst du immer und immer wieder liest du immer nur so, ja, das musst du nehmen. Und diese Bakterien und das Mikrobiom wird gesteigert und gestärkt durch, ne? Die und die Bakterienstämme. Tricky.
Ja, und das wird oft vergessen. Die meisten Studien zählen Bakterien. Sie messen nicht, ob es dem Hund dadurch besser geht.
Genau, merkt euch das. Das zieht sich jetzt durch die ganze Folge durch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade auch das, was ich gerade gesagt habe, mit der unmäßig oder mit dieser gigantischen Zahl an Bakterien, ist ja für die meisten etwas, wo die jetzt sagen so, what? Kann ja gar nicht sein, ne? Gehen wir doch mal zu den Zahlen. Eine Studie, die wurde in München durchgeführt, über 46 Hunde. 27 wurden roh gefüttert und 19 mit Fertigfutter.
Und?
Ja, ich bin ja mittendrin, unterbrech mich doch nicht immer. Also, bei den Rohgefütterten waren bestimmte Gruppen deutlich häufiger. Proteobakterien, Fusobakterien, nicht Fusselbakterien, das sind die, die die ganze Zeit labern. Ne?
Dann so merkst du dir das immer, ich weiß das. Ja.
Das sind so Eselsbrücken. Ne? Dann haben wir mehr E. coli, dann haben wir mehr Streptokokken, mehr Clostridium perfringens. Ach nein, sowas. Ne? Mein Hund hat Clostridien, wie kann das denn? Und weniger Fecalibacterium.
Fecalibacterium, das ist ein Butyratbildner. Und Butyrat, das ist Futter für die Darmschleimhaut. Und deswegen steht der Name überall da drauf, wo Darmgesundheit draufsteht.
Ah, und dann kommt der Satz, an dem sich alles aufhängt. Nämlich, das ist der Dysbiose-Index. Der war bei den roh gefütterten Hunden nämlich erhöht. Ha, jetzt bist du dran.
Ja, bei gesunden Hunden.
Bei gesunden Hunden. Erklär mal kurz, was dieser Index überhaupt ist.
Also, das ist ein Rechenwert. Du misst mehrere Bakteriengruppen im Kot, verrechnest die miteinander und raus kommt eine Zahl. Und die soll dir sagen, ob im Darm was aus dem Ruder läuft. Tierärzte nehmen das, wenn sie chronische Darmerkrankungen abklären.
Also nichts anderes als ein Werkzeug für kranke Tiere.
Genau. Und jetzt nimmst du dieses Werkzeug und legst es an gesunde Hunde an. An Hunde, die ganz anders gefüttert werden als die Tiere, an denen der Wert mal entwickelt wurde. Cool, ne?
Krankheit, Anpassung oder Werkzeug an der Grenze, könnte man doch hier ganz einfach mal fragen, oder?
Ich sag Anpassung. Viel Protein, viel Fett, kaum Kohlenhydrate. Was passiert? Dann verschiebt sich eben, wer da wächst. Das ist plausibel und ganz ehrlich, beweisen kann ich es nicht.
Also die Leute, die die Studie gemacht haben, ne, sehen das übrigens ganz genauso. Das ist ganz interessant. Die schreiben das auch dementsprechend dazu. Trotzdem stehen diese Zahlen immer wieder da.
Huh, ja, und die Zahl kann Ärger machen. Du gehst nämlich zum Tierarzt, der Wert wird bestimmt und da steht dann erhöht. Na, ohne dass irgendwer die Fütterung mitdenkt.
Genau. Also ganz praktisch. Sagt eurem Tierarzt vorher auf jeden Fall, wie ihr füttert. Die meisten machen das, aber diejenigen, die es nicht wissen oder nicht gefragt werden, sagt auf jeden Fall vorher, wie ihr füttert und wann ihr gefüttert habt, in welcher Zeit. Also nicht erst, ja, wir baffen, ne? Das vielleicht aber erst seit vorgestern. Und was habt ihr davor gemacht? Auf jeden Fall immer die Fütterung dazu sagen. Nicht hinterher. Das verfälscht, guter Tipp, nämlich, ja. Das verfälscht nämlich das Ergebnis. Und das ist übrigens kein Einzelfall. Es gab einen Fütterungsversuch mit Boxern. Also nicht Boxern, die jetzt sich auf die Fresse hauen, sondern also mit Hunden.
Auf die Omme.
Auf die Omme. Eine kleine Gruppe von Boxern, aber jeder Hund war seine eigene Kontrollgruppe. Gleiches Bild. Fusobakterien und Clostridien waren hoch und Prevotella war runter.
Ja, und da gab es noch einen größeren Versuch, tatsächlich mit 64 Hunden. Und die hatten sehr viel Protein gegen viel Kohlenhydrat. Und auch da waren die Effekte sehr, sehr groß.
Also die Richtung stimmt schon mal. Über verschiedene Gruppen, verschiedene Länder ist auch wichtig. Verschiedene Länder bedeutet unter anderem noch auch, wir haben verschiedene Bakterienstämme, mit denen die Hunde zu tun haben. Und oftmals fehlt die Bewertung. Ich nehme mal so ein Beispiel. Also ich sag mal die Bakteriengruppe, was sie im Darm macht und was sie bei Rohfütterung auslöst. Nehmen wir die Fusobakterien. Die verwerten Protein. Die bilden Butyrat, auch aus Aminosäuren. Bei der Rohfütterung sind die deutlich vermehrt. Die Proteobakterien, unter anderem der E. coli, ist eine Sammelgruppe. Die enthält auch unerwünschte Keime, die da nicht reingehören. Bei der Rohfütterung deutlich vermehrt.
Klar.
Dann haben wir die Clostridium perfringens. Ja, die Clostridium perfringens. Boah, ich immer wieder stolper ich bei diesem Wort mit dem komischen R. Okay, gehört auf jeden Fall zur normalen Darmflora und kann bei Vermehrung Probleme machen. Bei der Rohfütterung sind die aber auch mehr vorhanden. Dann haben wir die Firmicutes. Das ist eine große Gruppe. Es sind viele Kohlenhydratverwerter. Die haben wir bei der Rohfütterung weniger im Darm. Dann haben wir die Fecalibakterien. Das sind Butyratbildner. Energie für die Darmschleimhaut, ganz wichtig für den Dickdarm. Bei der Rohfütterung logischerweise weniger vorhanden. Und die Prevotella, die Kohlenhydratverwerter, dementsprechend auch weniger. Also noch was, das gern als Qualitätssiegel verkauft wird, ist die Vielfalt der Bakterienstämme, die dann in einer Kapsel drin sein sollen. Bei Rohfütterung ist die Artenvielfalt in manchen Untersuchungen viel, viel höher. Und dann heißt es, mehr Vielfalt sei gesünder.
Ja, da mache ich halt nicht mit. Es kommt doch tatsächlich drauf an, wer diese Vielfalt ausmacht. Und wenn da 10 Arten dazukommen, die ich gar nicht in Massen im Darm haben will, was bringt denn dann die Zahl?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ne, wie viel wir haben, ne? Über 980 Bakterien. Dann ist halt die Frage wirklich, was ist wofür zuständig? Und könnte ich unter Umständen auch mit einem Bakterienstamm, wo ich der Meinung bin, so, oh, das hört sich ganz gut an, vielleicht sogar was auslösen, was ich gar nicht haben will und was der Hund auch nicht haben will. Also mehr ist nicht automatisch besser.
Nö.
Jetzt die Untersuchung. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat. In einer Studie, die in Berlin getätigt wurde, sind 104 Hunde. 51 wurden roh gefüttert, 53 mit Alleinfutter. Und zwar mindestens jeweils ein Jahr lang.
Das ist gut, weil es keine Momentaufnahme ist. Prima.
Darf ich jetzt weitermachen?
Ja.
Okay, aber da war ein Schlüsselbakterien, da waren keine bedeutsamen Unterschiede. Nicht bei der Gesamtzahl, nicht bei Blautier, nicht bei den Fusobakterien und nicht bei dem Clostridium hieranonis. Hey, wer meinen neuen Nachnamen?
Das ist wichtig, ja, weil es heißt ja, dieser große Umbau passiert nicht zwangsläufig.
Wie erklärst du dir denn aber, dass zwei Untersuchungen so unterschiedlich rauskommen?
Ja, weil BARF keine Kategorie ist. Guck, einmal, einfaches Beispiel. Zwei Hunde können beide roh gefüttert werden und trotzdem tatsächlich völlig anders ernährt sein. Ne, der eine kriegt zum Beispiel eine gut durchgerechnete Ration mit Ölen, mit Mineralstoffen und der andere kriegt einfach typisch einfach nur Fleisch mit Knochen und sonst nichts.
Aber in der Studie steht bei beiden dasselbe.
Bei beiden steht dasselbe. Und deshalb oder deswegen finde ich so Sätze wie BARF verändert das Mikrobiom halt einfach zu grob. Ne, es ist die Ration, nicht die Methode. Und das ärgert mich immer.
Aus Berlin gibt es aber noch einen zweiten Befund. Und der ist unbequemer. Ja, muss ja sein, ne? Jod war in den Rohrationen oft zu knapp. Mit Auswirkungen auf die Schilddrüsenwerte, wie ich schon immer gesagt habe, ne? Von 100 eingereichten BARF-Rationen oder BARF-Diäten waren 60 mit zu wenig Nährstoffen.
Naja, das ist tatsächlich auch in der Praxis zu sehen. Ich sehe es zumindest oft. Jod ist einfach ein Punkt. Das ist einer der Nährstoffe, bei denen selbstgemachte Rationen tatsächlich am häufigsten kippen. Na, und das kommt halt fast nur über Seealgen rein. Ne? Und der Gehalt schwankt halt stark. Na, Ascophyllum nodosum gibt es hervorragend von Canina.
Kann man also auch daneben liegen, wenn man rechnet, oder? So stelle ich mir das jedenfalls vor. Denn wenn jetzt in dem Moment tatsächlich Nährstoffe nicht so ankommen im Hundedarm, weil der Darm nicht richtig funktioniert, dann kann ich rechnen, wie ich will. Funktioniert nicht.
Ja, nur wenn du mit der Analyse deiner Alge, es gibt ja ganz viele, liegst du halt meist richtig. Und wenn du einen Durchschnittswert aus dem Netz nimmst, dann rätst du, dann kannst du das auch gleich lassen, ja, und drüber streuen. Und bei Jod ist die Spanne schmal. Zu wenig ist schlecht, zu viel aber auch.
Was heißt das dann aber für jemanden, der etwas selbst zusammenstellt, also der seine Ration selber macht?
Eine wichtige Frage. Das sind im Grunde zwei Sachen. Erstens, lasst die Ration einmal durchrechnen und lass uns das hier auch jetzt mal gleich machen, nicht schätzen.
Von der KI?
Nein, nicht.
Nicht von der KI?
Nein. Wie Lorio immer zu sagen pflegt, nein, nicht.
Warum nicht?
Ja, und zweitens, nimm eine Jodquelle, bei der Gehalt draufsteht. Ne? Die meisten Hersteller hinterlegen die dann auch im Netz. Also ihr kommt dran.
Genau, auf jeden Fall auch die Schilddrüsenwerte kontrollieren. Das ist kein großer Aufwand. Wir haben es ja hier in der Sendung auch gehabt, in der 100, mit, wo die Astridal dabei gewesen ist. Die sagte ja auch, gerade dann, wenn Schilddrüsenwerte nicht ganz in Ordnung sind, verschreibt sie nicht sofort irgendwelche Schilddrüsenmedikamente, sondern sie geht erstmal dahin und guckt, wie ist denn der Jodgehalt? Ja, und gibt dann auch mal immer einen Zeitraum, eine Zeit lang Jod in erhöhter Form dazu. Und siehe da, die Schilddrüsenwerte verändern sich.
Absolut, ja.
Ja, und alles, was wir jetzt besprochen haben, ist an Hunden untersucht worden. Alles.
Ja, was ist mit der Katze, Joe?
War klar. Ja.
Das ist leider halt einfach normal in dem Feld, ne? Das
genau. Bei der Katze wird es meistens so stark gar nicht untersucht, ne? Aber es ist trotzdem wichtig, weil die Katze ist halt kein kleiner Hund. Man kann da nicht genauso mit umgehen.
Absolut. Die ist ein bisschen anders. Ne? Der Hund ist quasi ein Allesfresser mit Fleischneigung, mit großer Neigung.
Genau, die braucht das Fleisch.
Der kann Stärke verwerten, mal besser, mal schlechter, aber er kann's, ja. Und die Katze ist, wir haben es ja bei der letzten oder in den letzten Sendungen auch oft gesagt, ein obligater Karnivore. Die läuft auf Protein, ne? Daraus zieht sie ihre Energie. Ne? Ihr Darm ist kürzer und das Futter ist einfach schneller durch.
Definitiv. Wir haben bei den Apfelgesprächen auch unten drunter haben wir immer so Fragemöglichkeiten. Das ist auch eine Frage gewesen, ob man denn TK-Mäuse geben kann. Ja, natürlich kannst du TK-Mäuse geben. Ja, wegen des Fleisches und es ist doch, ne, die Katzen würden sich ja eher von Mäusen ernähren. Aber auch bei den TK-Mäusen ist nicht ganz klar, wie sind die denn gefüttert worden? Und sind es überhaupt Speisemäuse? Oder sind die nur für Schlangen? Und da muss man schon genau gucken. Ich würde dann in dem Moment sagen, auch dort nicht einfach eine Maus füttern, sondern die vielleicht als Snack nehmen, als Beispiel. Weil auch dort habe ich dann sonst hinterher ein Problem, was sich auf das Mikrobiom auswirken könnte.
Oder draußen fangen lassen, Katzen rauslassen, finde ich auch eine gute Idee.
Genau. Aber was heißt das denn dann in dem Moment für das Mikrobiom? Mikrobiom, Mann. Nicht Mikrofon.
Ja, du hast es
wie
heute.
Wie heißt das fürs Mikrobiom? So.
Du hast es heute mit den Versprechern. Heute bist du der König. Ja, das heißt, dadurch, dass die Katze halt einen erheblich kürzeren, in Anführungszeichen, Darm hat, logischerweise weniger Strecke, weniger Zeit für die Verdauung. Und beim Hund hat der Dickdarm einfach mehr Spielraum, ne, auch aus den Fasern noch was zu machen. Bei der Katze ist es viel kürzer, also der Abschnitt ist kleiner. Du kannst also nicht sagen, bei der Katze läuft das Gleiche nur in klein. Das stimmt einfach so nicht.
Wird aber ständig gemacht.
Jupp. Du liest was über den Katzendarm auf einer Packung und dahinter steckt dann eine Hundestudie. Herzlichen Glückwunsch.
Deshalb eine ganz praktische Frage für euch Zuhörer. Fragt nach, an welcher Tierart die Untersuchung gemacht wurde. Wenn ihr so etwas findet auf einer Verpackung und es eventuell sogar im Wartezimmer beim Tierarzt lest, ja, dass ihr nochmal sagt, okay, ist das wirklich eine Studie, die an Katzen durchgeführt wurde oder an Hunden?
Genau, was.
Wenn das eine Beantwortung überhaupt findet.
Okay. Aber wir haben aber auch Sachen, die belegt sind, ne, bei der Katze. Das sind zum Beispiel die Nährstoffe. Taurin, Arginin, Vitamin A, Arachidonsäure. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich verschluck mich immer dran. Daran scheitern selbst tatsächlich gemachte Katzenrationen, nicht am Mikrobiom.
Von wegen Versprecher, ne? Ich bin der Werkstammverbuchser.
Dann mach mal ganz schnell weiter.
Also, du würdest auf jeden Fall bei der Katze also eher auf die Nährstoffdeckung schauen als auf die Darmflora?
Auf jeden Fall, ne? Wenn Taurin fehlt, nochmal.
Du bist der Verwechsler. Okay, mach ruhig.
Also, wenn Taurin fehlt, hast du echt ein konkretes Problem, ne, was ein leicht verschobenes Bakterienmuster bedeutet, das weiß bis heute niemand.
Machen wir doch ganz einfach, sobald ich brauchbare Katzendaten zum Mikrobiom finde und da suche ich schon die ganze Zeit nach, das ist ein bisschen tricky.
Klasse, wer sucht, der findet, Joe, ich kenne dich.
Genau. Und zweites großes Werbethema haben wir, Probiotika. Da haben wir ausnahmsweise gute Daten. Doppelblind mit Placebo und so.
Na, dann leg man los.
Also, Beispiel ist, da waren 119 Hunde mit akutem Durchfall. Ich möchte nicht wissen, wie das da ausgesehen hat.
Oder gerochen hat. Genau. Noch viele Milliarden, genau.
Eine Gruppe davon kriegt das Probiotikum, die andere ein Scheinpräparat. Keiner weiß, wer was hat. Ergebnis war, der Durchfall dauerte im Schnitt 32 Stunden statt 47.
Ja, nach Adam Riese 15 Stunden weniger.
Genau. Ist das viel?
Naja, für die Statistik ist das wenig. Ne? Für den Hund und für den Teppich ist das viel. Beides stimmt, aber es ist eine Verkürzung, keine Reparatur.
Für den Teppich kann das eine Reparatur bedeuten. Wenn er 119, lassen wir das. Okay, zweiter Punkt. Vorbeugung. In Tierheimen wurde ein Symbiotikum eingesetzt. Also Probiotikum plus für die Bakterien. Die Durchfallhäufigkeit ging dabei von rund 27 auf knapp 19% runter.
Spannend. Ja, und das Szenario kenne ich. Nicht Tierheim, aber täglich. Umzug, Pension, neue Familie, lange Autobahnfahrt. Stress plus Futterwechsel plus fremde Keime. Und da finde ich ein Probiotikum absolut sinnvoll.
Genau, und wichtig ist auch immer, Probiotikum nicht ohne Präbiotikum geben, ne? Weil Probiotikum oder Präbiotikum ist das Fressi-Fressi für die Probiotikum, also für die Bakterien. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Mhm. Das ist bei Canina im Darmgel übrigens auch mit drin. Ne? Die genau. haben so kleine, schöne Sachen damit eingebaut.
Und jetzt die Seite, die nämlich nicht auf der Verpackung steht. Also drehen wir das Ganze mal rum. Bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung wurde ein Probiotikum zusätzlich zur Therapie getestet. Kein nachweisbarer Zusatznutzen.
Und genau da wird am lautesten geworben. Sie schreien alle und klatschen Beifall.
Aber was sagst du denn in dem Moment zu den Leuten, zu deinen Kunden?
Ach, dass das Geld erstmal in die Diagnostik gehört. Und wenn ein Tier seit Monaten Durchfall hat, da fehlt da nicht eine Dose Pulver. Da musst du letztlich nach der Ursache suchen. Ne, Unverträglichkeit, Parasiten, Bauchspeicheldrüse und so weiter oder irgendeine Grunderkrankung.
Okay, letzter Punkt. Die Stämme. Also nicht die Baumstämme. Naja, Baumstämme können es auch sein. Wenn man das ganz klein macht, sind dann so bakterielle Stämme, sind dann auch so. Okay. Da steht
dein
dann
Hirn. Den,
ja. Also da steht dann so ein Enterococcus faecium mit einer Nummer dahinter. Ist die wichtig oder ist die nur fürs Etikett wichtig, die Nummer?
Ja, die ist wichtig. Ein Ergebnis gilt für den Stamm, der untersucht wurde, nicht für die Gattung und schon gar nicht für die ganze Produktgruppe.
Also im Laden fragen, welcher Stamm ist das und gibt es Daten dazu? Kriegst du auch keine Antwort drauf.
Doch, genau, einfach nachfragen.
Was? Das funktioniert?
Keine Ahnung.
Okay, lass uns mal so stehen. Also auf jeden Fall definitiv im Laden fragen, was bedeutet das eigentlich? Ne? Was ist das da? Und löchern. Also nochmal zu den Hundestudien. Die Situation, wir hatten akuten Durchfall. Die Datenlage gab 119 Hunde, doppelblind, 32 statt 47 Stunden. Ja? Die Einordnung ist kleiner, aber echter Effekt, also sinnvoll. Dann hat man die Vorbeugung bei Stress und Umzug. Es war im Tierheim, waren rund 27 auf knapp 19% weniger Probleme, ne? mit Verdauung. Ist also sinnvoll, aber auch zeitlich begrenzt. Dann haben wir eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Da gibt es einfach keine nachweisbaren Zusatznutzen. Ja, beim IBD ist das echt schwierig und vor allen Dingen auch vielleicht sogar gefährlich, dass man das macht. Da sollte man wirklich auf jeden Fall einen Profi dran lassen. Da auf jeden Fall erst die Ursache suchen, dann alles andere. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Kotqualität allgemein, die untersucht werden sollte. Und die wird in einzelnen Versuchen verbessert, jedenfalls dargestellt. Es ist eine Möglichkeit, ersetzt aber keine passende Fütterung. Ja, also das sind so die Sachen, die bei den Studien rausgekommen sind.
Spannend.
Jetzt kommt der Teil, bei dem mir auf jeden Fall unsere Zuhörer schreiben werden. Aber wenn wir ihn weglassen, dann ist die Folge hier reine Werbung. Das wollen wir nicht.
Hygiene.
Es gibt eine österreichische Untersuchung von tiefgekühltem Rohfutter. Da wurden antibiotikaresistente Enterokokken gefunden. Und es gibt Daten, nach denen rohes Fleisch als Risikofaktor für resistente Keime bei Welpen beschrieben wird. Nochmal ein Hinweis, gerade hier hatten wir in der Sendung Meisterbarf, die geben sich da super, 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 super viel Mühe, dass definitiv das Fleisch wirklich gut frei ist.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Warum? Weil man das wirklich sehr ernst nehmen muss. Ne, es ist trotzdem kein Argument gegen Rohfütterung, aber es ist ein Argument für sauber machen.
Das Gegenargument höre ich aber oft. Rohes Hähnchen aus dem Supermarkt ist auch nicht keimfrei.
Ja, das stimmt auch.
Da sind Schlachthauskeime drin.
Ja, das ist klar, logisch. Ich muss immer lachen, weil ich höre es jeden Tag 5-mal. Aber das wird AIDS, ne, der Napfinhalt nicht. Zumeist, zumindest in der Regel, wenn gebarft wird. Und danach läuft der Hund durch die Wohnung und legt sich aufs Sofa. Fröhlichen Fernsehabend, sag ich nur.
Genau. Aber was macht man dann praktisch?
Also, zum Beispiel im Kühlschrank auftauen oder in der kühlen Ecke. Ne? Ich wohne in Norddeutschland, das ist kein Problem, eine zu finden. Und nicht auf der Arbeitsplatte. Ne? Ein eigenes Brett, eigenes Messer, finde ich immer ganz praktisch.
Hygiene,
ganz normal. Ganz klar. Ne? Napf nach jeder Mahlzeit heiß spülen. Bei uns kommt er immer mit in die Spülmaschine. Ne? Nichts abends sammeln. Hände waschen und kurzzügig wegmachen, gerade im Garten, wenn Kinder da sind. Das ist wichtig.
Gibt es einen Haushalt, wo du das Barfen abraten würdest?
Ja, selten, aber es gibt den. Ne? Also wenn jemand im Haushalt wirklich eine geschwächte Immunabwehr hat, nach einer Transplantation, Chemo, ne, oder bei bestimmten chronischen Erkrankungen, da rate ich einfach ab.
Ohne Diskussion?
Also ja, ohne Diskussion, klar. Ne, das Tier hat den Nutzen, der Mensch trägt das Risiko. Das ist ein Team, das geht gar nicht und das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, das Ding ist aber doch, dann hast du plötzlich so eine Problematik mit Krebs, mit Chemo und allem drum und dran, hast aber schon einen Hund. Da kannst du ja nicht sagen, so, ey, Hund weg.
Nee, aber du kannst es doch sous vide dann füttern, beziehungsweise gegart.
Ja, das ist doch nicht das Thema. Ja, ja, genau. Wir können was daran ändern, ja, an diesem Zustand. Ja, und genau. Dafür gibt's ja bei Masterbarf dementsprechend auch die verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben den Trockenbarf, wir haben Sous-Vide-Garung, so von daher Brühbarf, ja. Also da sind Möglichkeiten da. Und was ist mit wirklich kleinen Kindern, so Säuglingen?
Geht, aber dann richtig und halt eben nicht einfach so nebenbei, ne, sondern schön trennen.
Okay. Das war's erstmal für heute. Ja, wir sind am Ende. Also nicht wir, sondern die Sendung. Wir sind am Ende der Sendung. Jetzt machen wir unser schönes Spielchen wieder, das wir beim letzten Mal gemacht haben. Sabine, okay?
Okay.
5 kurze Antworten von dir. Ich frage.
Na dann, Mann, los. An die Näpfe, fertig, los.
Verändert Rohfütterung den Darm?
Jupp, messbar. Ob zum Guten, weiß niemand.
Genau. Was heißt ein erhöhter Dysbioseindex bei einem gesunden Hund?
Wahrscheinlich Anpassung und sag deinem Tierarzt vorher, wie du fütterst.
Was entscheidet mehr, die Methode oder die Ration?
Die Ration, immer die Ration. Roh allein ist kein Qualitätsmerkmal.
Wann lohnen Probiotika?
Bei akutem Durchfall und bei Stress. Bei chronischem erst zum Tierarzt.
Und fünftens?
Hygiene ernst nehmen. Du arbeitest in deiner Küche mit rohem Fleisch. Das schützt nicht nur das Tier, das schützt auch die Leute, die bei dir wohnen.
Du bist echt klug, weißt du das?
Na denn.
Weißt du warum? Ich habe meinen Satz gar nicht zu Ende gesprochen und du wusstest, dass es um Hygiene geht.
Ja, das hatten wir doch gerade ganz ausführlich.
Ich bin begeistert, wirklich.
Anstatt mein Hirn zu loben, machst du wieder einen Witz raus, wie immer.
Okay, ich lobe deinen Hirn. Lob, 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 Lob. So, und mein Punkt für heute ist, fast alles davon ist an Hunden untersucht. Wenn euch jemand was über den Katzendarm erzählt, fragt erstmal nach der Tierart. Das war's heute wieder bei Napfgesprächen. Danke fürs Zuhören und danke Sabine.
Gerne. Und rechnet eure Rationen durch. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Napfgespräche.